Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Am Deutschen Theater Berlin nimmt sich Anita Wulesica eine Minute der Menschheit vor. Das Buch des Science-Fiction-Autors Stanislaw Lem.
Eigentlich wollte ich nur einen kurzen Blick in dieses Kapitel des Buches werfen. Aber dann las ich es wie unter einem Zwang.
Es ist, als würde man einen blutgetränkten Verband abreißen, um zu sehen, wie übel die Wunde ist.
Eine Minute der Menschheit, sie tut weh. Aber man kann einfach nicht aufhören. Es ist alles happening. Right now.
Gleich dazu die erste Premierenkritik im Deutschen Feuilleton. Dann hören wir, wie sinnvoll das neue Schiedsgericht ist, das ab morgen über Restitutionsfälle von NS-Raubkunst entscheidet. Wir hören Stimmen ukrainischer Theatermacherinnen im Krieg und fragen, ob von der befürchteten Schließung des Leipziger Literaturhauses sowas wie Ansteckungsgefahr ausgeht. Am Schluss wird's dann nochmal richtig heiter mit Sissi als Operette. Die Regisseurin Anita Wulesica war selbst lange Schauspielerin im Ensemble des Deutschen Theaters Berlin. Doch in den letzten Jahren ist sie vor allem aufgefallen als Spezialistin für vertrackte, verspielte Komödienabende. Gern nutzt sie bühnenfremde Texte, zerlegt die in Einzelteile und spielt sie dann in allen erdenklichen Variationen und Kombinationen durch. Beim letzten Theatertreffen hat sie auf diese Weise mit der Hamburger Inszenierung Die Maschine begeistert. Und jetzt nimmt sie sich am Deutschen Theater Berlin eine Minute der Menschheit vor von Science-Fiction-Autor Stanislaw Lem. Darin geht es um die Kritik an einem Buch, das beschreibt, was alles innerhalb einer Minute auf der Welt passiert.
Dieses Buch voller Statistiken, jetzt mal im Ernst, wer soll das lesen? Also was soll denn das sein?
Die ungleichbare Summe aller Empfindungen und Erlebnisse der ganzen Menschheit für jede Minute und Sekunde, das ist
völlige Verwirrung.
Lassen Sie mich bitte ausreden.
Ja, aber Sie reden ja die ganze Zeit.
Sie haben eine sehr bemerkenswerte Definition von Zeit, Dr. Dr. Crawley.
Aber Joe, er redet die ganze Zeit.
Ja,
ich will doch einfach mal nur in Ruhe sagen dürfen. Dieses Buch Seite für Seite zu lesen, ist, als würde man eine Enzyklopädie in alphabetischer Reihenfolge lesen.
Dieses Buch ist überhaupt nicht lesbar. Alles, was da drin steht, findet ja gleichzeitig statt, aber man kann es einfach nicht gleichzeitig aufnehmen. Das ist doch wirklich Unsinn.
Das ist doch wirklich Unsinn. Danach brüllen dann alle ziemlich durcheinander. Eine Minute der Menschheit am Deutschen Theater Berlin. André Momot hat die heutige Premiere miterlebt. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Reden wir erstmal über das Buch. Wie nehmen Anita Wulesica und ihre Co-Autorin Lilly Busch diesen Text von Stanislaw Lem jetzt auseinander?
Ja, also erstmal muss man sagen, das ist ja ein 1983 entstandener Essay von Stanislaw Lem, in dem er ein fiktives Buch kritisiert, das es eben gar nicht gibt, diese eine Minute der Menschheit, in der eben auf enzyklopädische Weise festgehalten wird, was so passiert in einer Minute, was die Menschen alles so machen. Das ist jetzt aufgelöst worden in dieser Inszenierung. Da gibt es sozusagen einen literarischen Kongress auf dem 76. Weltkongress für Zukunde und Temporistik, so heißt das etwas albern, finden wir uns da wieder. Und da wird dieses Buch auf der Bühne diskutiert von einem ziemlich, ja, erregten literarischen Sextett, würde ich mal sagen, und einem Moderator, der durch diese Veranstaltung führt. Das ist die Grundsituation, die da geschaffen wird, auch in einer sehr schönen Bühne von Henrike Engel. Das ist so ein holzgetäfelter Raum. Wir befinden uns da offensichtlich eben in diesem Jahr 1983. Man sieht es an den Kostümen, man sieht es daran, dass die Frisuren so sind, wie sie sind und dass da ein altmodischer Kassettenrekorder angewandt wird und aber eben auch, dass da ein Guinness-Buch der Rekorde von 1983 in die Höhe gehalten wird an einer Stelle. Und da gibt es auch zum Beispiel ein großes Pendel, ein Urpendel auf dieser Bühne und die beiden Autoren, das Autoren-Ehepaar, das dieses Buch angeblich geschrieben haben soll, sitzt mit steinerner Miene während des ganzen Chaos der Inszenierung da und rührt sich nicht.
Und was für Themen werden in diesem fiktiven Buch angesprochen? Also sind das jetzt Banalitäten des Alltags, Katastrophen oder wirklich große existenzielle Fragen?
Na, theoretisch alles, aber es sind da dann doch Dinge, die sich im Laufe des Abends vermitteln, die auf eine bestimmte Weltsicht hindeuten. Also es ist zum Beispiel eine große Auflistung der Todesfälle und der Todesarten, wie Menschen statistisch ums Leben kommen. Es geht darum, dass Menschen in Atom-U-Booten sitzen, dass sie gerade jemanden foltern, dass sie in einem Schützengraben sich befinden, dass sie in einer Kriegssituation sich befinden. Also man merkt, dass es doch im Grunde genommen darum geht, zu zeigen, dass es der Menschheit nicht gut geht und dass es sehr viel Elend und sehr viel Schlimmes auf dieser Welt gibt. Und das ist dann auch der Konfliktpunkt in dieser Komödieninszenierung, denn darüber können sich diese Literaturexpertinnen und Experten überhaupt nicht einigen. Stellen sie sich diesem Elend der Welt oder wollen sie das verdrängen oder wollen sie eben immer über Liebe reden und solche Dinge und das nicht wirklich wahrhaben, wie schlimm es um die Menschheit bestellt ist.
Das ist also ein richtiges Ensemblestück, sind wahrscheinlich alle die ganze Zeit auf der Bühne.
Ja.
Ich habe mir den Mitschnitt angehört, kam mir ganz schön hysterisch vor.
Oh ja, das ist es. Das ist so ein bisschen das Markenzeichen natürlich auch von Anita Wolesica als Regisseurin, dass sie wirklich Vollgas gibt. Aber hier findet leider wieder so eine Vorverausgabung statt. Das war so mein Eindruck. Da wird gleich in den ersten Minuten des Abends komödiantisch und mit einem sehr erregten Ton aus dem Vollen geschöpft. Da wird aus allen Rohren gefeuert. Slapstick und ein sehr lautes, erregtes sich anschreien dieser Literaturexpertinnen und Experten. Das ist eigentlich dann keine Fallhöhe mehr, um den Abend weiterzuentwickeln und um das zu steigern. Und ich war, um das jetzt auch mal ganz klar zu sagen, sehr genervt von dieser Inszenierung in der ersten Hälfte und hatte wirklich das Gefühl, ich sehe da nur hysterisches Komödienspiel, aber gar keine Vertiefung. Und dann ist was ganz Erstaunliches passiert. Ich habe mich sehr an diese Figuren gewöhnt auf der Bühne und da hat sich der Ton auch wirklich angepasst und es geht dann plötzlich eben auch um diese tieferen Themen. Plötzlich fängt eben der große Streit an zwischen dem Statistiker, der von Bernd Moss gespielt wird, und dem Humanisten Dr. Stanley von Frieda Langenberger, ganz wunderbar gespielt. Die bekämpfen sich da wirklich, weil die große Frage gestellt wird, ist das furchtbare Übergewicht des Bösen über das Gute die Bilanz der menschlichen Welt oder ist das Gute einfach nicht messbar? Das ist der große Satz des Abends. Und das hat mich dann doch auch inhaltlich sehr überzeugt. Und man merkt, die Schauspielerinnen und Schauspieler spielen sich da immer wärmer, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es auch emotionaler und greifbarer wird.
Kann man den Satz gerade nochmal hören?
Ist das furchtbare Übergewicht des Bösen über das Gute die Bilanz der menschlichen Welt? Oder ist das Gute einfach nicht messbar?
Ja, das hat dann auch berührt. Ja.
Das hat dann mich tatsächlich berührt, weil man auch gemerkt hat, die Verzweiflung, die diese komödiantischen Figuren dadurch leben, ist tatsächlich die Verzweiflung über unsere Welt. Gibt es keine Hoffnung für die Menschheit? Sind die alle nicht mehr zu retten? Sind wir nicht mehr zu retten, weil das Böse so viel stärker ist als diese humanistische Idee des Guten und des Schönen? Da wird dann auch gesagt, wie viel Sperma wird sozusagen produziert in einer Minute und wie viel Kunst? Das sind so Dinge, die gegeneinander gestellt werden und das ist dann doch ganz faszinierend, weil man eben merkt, die Figuren auf dieser Bühne können das nur in eine Show sozusagen überführen und finden keine Lösung für unsere großen Probleme, aber sie wurden alle angesprochen und das hat mich dann doch begeistert, muss ich sagen, und ich bin da am Ende, weil es dann auch mit einem großen musikalischen Applon zu Ende geht, dann doch sehr beglückt aus diesem Abend gegangen, der mich am Anfang so genervt hat.
Stichwort Show, das Deutsche Theater setzt diese Inszenierung auf Silvester auf den Spielplan. André Mumot über eine Minute der Menschheit am Deutschen Theater Berlin. Danke.
Sehr gern.
Ab morgen wird ein neu zusammengesetztes Schiedsgericht über strittige Rückgabefälle von NS-Raubkunst entscheiden. Es geht vor allem um Kunstwerke, die jüdischen Besitzerinnen und Besitzern während der Nazizeit genommen wurden und die sich bis heute in öffentlichen Sammlungen befinden. Opfer oder ihre Erben können sich künftig direkt an dieses Schiedsgericht wenden. Ob das die beste aller möglichen Lösungen ist, kann Deutschlandfunk-Kulturkorrespondent Stefan Koldehoff einschätzen. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Bislang hat sich die sogenannte beratende Kommission Raubkunst um solche Streitfälle gekümmert. Was verändert sich denn jetzt mit dem neuen Schiedsgericht?
Naja, man muss zunächst mal sehen, diese beratende Kommission, die da heute ihre Arbeit einstellt, das war ein reines Beratungsgremium, wie der Name schon sagte, also eine Art Vermittlerin zwischen diesen öffentlichen Sammlungen und den ehemaligen Eigentümerinnen. Die hat auch nur unverbindliche Empfehlungen ausgesprochen und vor allen Dingen war Voraussetzung für so ein Verfahren bislang, dass beide Seiten, also sowohl die betroffene Familie, die Erben, als auch das betroffene Museum einer Anrufung zugestimmt haben. Das ändert sich jetzt, weil man gesagt hat, wir wollen die Verfahren beschleunigen und vereinfachen. Die Menschen werden immer älter, die dann nach wie vor nach ihrem Eigentum und auch nach Anerkennung dessen suchen, was ihnen angetan worden ist. Also, wichtigste Punkte, es gibt jetzt eine einseitige Anrufbarkeit. Es genügt, wenn diese Familien sagen, wir möchten so ein Gericht anrufen und es sind bindende Entscheidungen für die Museen. Also was diese Schiedsgerichte verkünden am Ende ihres Verfahrens, das müssen dann die Museen auch befolgen.
Ist dieses neue Verfahren in Ihren Augen denn jetzt wirklich besser als das alte? Es gibt ja auch Kritik daran.
Es gibt eine Menge Kritik sogar. Also ich glaube schon, dass man das Ziel hat zu beschleunigen. Ob das tatsächlich so sein wird, das wird man mal erst feststellen müssen, wenn es denn morgen oder wann auch immer mit einem ersten Fall losgeht. Denn es beginnt schon damit, dass man sich tatsächlich mal erst auf die Zusammensetzung dieses Schiedsgerichtes einigen muss. Wer sind denn überhaupt diejenigen aus einem großen Pool, die sich mit einem konkreten Fall beschäftigen? Da kann man ablehnen, dann dauert es wieder, dann müssen wieder neue Regelungen gefunden werden. Es gibt aber auch noch andere Kritik. Es haben längst nicht alle Kommunen in Deutschland dem neuen Verfahren zugestimmt. Bund und Länder als Träger von öffentlichen Museen haben das. Die Kommunen noch nicht. Angeblich auch, weil gar nicht richtig klar war, wohin die sich denn wenden sollten mit ihrer Zustimmung. Es gibt Kritik daran, dass Kosten, die den Parteien entstehen, zum Beispiel, weil man anwaltlichen Beistand braucht für so ein Gerichtsverfahren, auch von den Parteien selbst getragen werden müssen. Also um es jetzt mal ein bisschen polemisch zu formulieren, jüdische Familien, die in Deutschland schon mal enteignet und möglicherweise ermordet worden sind, müssen ihre Anwälte selbst bezahlen, wenn sie die im Vorfeld der Verfahren brauchen. Es ist nicht klar, was an Dokumenten veröffentlicht wird, also ob transparent gemacht werden wird, worauf eine Entscheidung beruht. Und vielleicht ein Punkt noch. Eigentlich steht seit 1945 fest, dass alle jüdischen Menschen in Deutschland nach dem 31. Januar 1933 verfolgt waren. Das ist die sogenannte kollektive Verfolgungsvermutung. Das wird in den neuen Grundsätzen für die Schiedsgerichte jetzt nicht mehr so klar formuliert. Da ist die Regel davon, dass Verfolgung im Einzelfall nachgewiesen werden muss. Und auch da können Sie sich vorstellen, das ist für jüdische Familien, die im Holocaust zum Teil umgebracht worden sind, deren Nachfahren keine angenehme Situation, da tatsächlich jetzt nochmal Beweise auf den Tisch legen zu müssen.
Also da muss ich erst zeigen, ob die Gerichte überhaupt von jüdischen Familien oder Erben angerufen werden.
Das ist wirklich eine ganz zentrale Frage. Also ich habe im Vorfeld in den letzten Tagen mit einer Reihe von Anwälten und ProvenienzforscherInnen gesprochen, die solche Familien vertreten. Die haben ja gesagt, besonders groß ist eigentlich das Interesse bislang nicht. Zumal es ja auch, das hat die Vergangenheit gezeigt, die Möglichkeit gibt, Museen trotz abgelaufener Fristen vor ordentlichen Gerichten zu verklagen, weil auch da sich Einstellungen und Möglichkeiten inzwischen geändert haben. Also das bleibt in der Tat abzuwarten.
Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, man hätte ein verbindliches Restitutionsgesetz schaffen sollen.
Ich finde das schwierig. Also von diesem Restitutionsgesetz ist ja seit langem schon die Rede. Ich weiß immer noch nicht, das hat mir noch keiner erklären können, wie das aussehen soll. Denn da greift ja nun tatsächlich die Verjährung und die lässt sich auch rückwirkend nicht mehr ungültig machen. Also bestimmte Diebstähle oder Raube auch, wenn es mit Gewalt geschehen ist, die sind einfach verjährt. Da ist nichts mehr zu holen. Ohnehin sind die öffentlichen Museen längst verpflichtet, den sogenannten Washingtoner Prinzipien, also der Selbsterklärung der Bundesrepublik von 1998, Raubkunst zurückzugeben, dem zu folgen. Und naja, privates Eigentum ist geschützt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich an die gestohlenen Bilder, die irgendwo in Berlin, in Köln, in Hamburg oder in München noch überm Sofa oder überm Küchentisch hängen, da wird sowieso wahrscheinlich schlecht dran zu kommen sein.
Wer ist denn in dieses Schiedsgericht berufen worden? Also wie setzt sich das zusammen?
Das sind 36 RichterInnen, die sind Experten aus den Fachbereichen Rechtswissenschaft, Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte, also zum Beispiel, um ein paar Namen zu nennen, Isabel Heinemann, Magnus Brechtgen vom Institut für Zeitgeschichte oder der Jurist Benjamin Lahrhusen, einer der profundesten Kenner dieser Materie, aber auch ein Soziologe wie Nathan Schneider oder die österreichische Kunsthistorikerin Sophie Lille, die seit Jahrzehnten zu diesem Thema erforscht. Und dann gibt es ein Präsidium, eine ehemalige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Elisabeth Steiner, und der ehemalige Bundesverfassungsrichter und Ministerpräsident Peter Müller. Die sollen als Doppelspitze das Ganze leiten.
Und vielleicht noch kurz, wie wird dieses Gericht jetzt konkret arbeiten?
Naja, das muss jetzt tatsächlich mal erst abwarten, ob jemand kommt, dieses Gericht anruft. Und dann werden Berichterstatterinnen festgelegt, wie bei normalen Gerichtsverfahren. Es wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Recherchen können auch extern bei Fachleuten beauftragt werden. Dann wird es hoffentlich irgendwann eine Entscheidung geben und die wird dann veröffentlicht.
Stefan Koldehoff über das neue Schiedsgericht, das ab morgen über strittige Restitutionsfälle von NS-Raubkunst entscheidet. Danke fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Schon im vierten Kriegsjahr verteidigt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg militärisch und auch kulturell. Trotz russischer Drohnen, Marschflugkörper und ballistischer Raketen findet auch in diesem Jahr in Kiew, Lviv und Ivano-Frankivsk ein bedeutendes Theaterfestival statt. Am Freitag wurden die Aufführungen am frühen Abend wegen Luftalarm unterbrochen. Anschließend kam es während der Nacht zu stundenlangen Angriffen. Aber das Bedürfnis, sich über Kultur zu verständigen, ist für die Menschen umso dringlicher. Eberhard Spreng berichtet aus Kiew.
Attention! Air raid alert! Proceed to the nearest shelter.
Den sonoren Mark Hamill hört die Besucherin oder der Besucher der Ukraine derzeit regelmäßig. Mit der Stimme des Star Wars-Schauspielers warnt eine weit verbreitete ukrainische App vor russischen Luftangriffen und bittet, die Bunker aufzusuchen. Beeindruckt zeigen sich die Bewohnerinnen und die Bewohner der Hauptstadt Kiew, zumindest im Stadtzentrum, allerdings bislang wenig von den Luftschlägen. Sie gehen ihrem Leben nach, besuchen die Theater. Anders ist dies für die Tänzerin und Regisseurin Nina Chaisna, die in der Frontstadt Kharkiv ihr Solo »Someone Like Me« entwickelt hat.
Living close to the death.
Jeden Tag in der Nähe des Todes zu leben, lehrt einen, was wirklich Wert hat und das Leben farbiger zu sehen. Außerdem schmeckt der Kaffee am Morgen besonders, weil dann der nächtliche Beschuss vorbei ist. Irgendwie wird das Leben philosophischer. Basierend auf Interviews mit Menschen aus verschiedenen Teilen einer Gesellschaft im Krieg hat die Künstlerin eine Performance entwickelt, die Wort und Tanz zu einer spannungsreichen, hochkonzentrierten Studie über Menschen in Ausnahmesituationen zusammenfügt. Auch im Gespräch zeigt sich Nina Chaisna deutlich angefasst von ihrer aktuellen Lebenssituation. Was sie allerdings kalt lässt, ist das, woraus westliche Medien permanent Schlagzeilen generieren. Debatten über Trumps sogenannten Friedensplan. Ich glaube nicht an Friedensverträge mit Putin. Die dienen nur dazu, dass Russland in 10 Jahren die ganze Ukraine okkupieren kann. Was soll ich sagen? Ich glaube nicht an Deals mit Leuten, die uns so oft schon betrogen haben. Und wenn ich etwas von Sicherheitsgarantien lese, danke bestens. Die hatten wir doch schon. Nichts könnte so weit auseinanderliegen wie das Reden über die Ukraine und das Reden in der Ukraine. Daher erleben Künstlerinnen und Künstler hier die westliche Mediendebatte als völlig abwegig. Sowohl auf dem Schlachtfeld als auch unter Künstlern scheinen Waffenstillstände und Annäherungen langfristig undenkbar. Zumindest für den im ostukrainischen Saporizhzhia geborenen Regisseur Ilya Rasumenko. Wir wären glücklich, wenn es Russen und russische Künstler gäbe, die auf unserer Seite stünden. Aber das sind wenige. Nur wenige verstehen die Ukraine oder die Probleme ihres eigenen Landes. Leute, die wirklich ein neues, demokratisches Russland wollen, kämpfen heute an unserer Seite. Vor allem aber müssten Russen anfangen, über russische Kriegsverbrechen zu sprechen, wie dies Thomas Mann im Zweiten Weltkrieg tat. Das sagt Ilya Rasumenko, dessen Gaia 24 Opera del Mundo im Wettbewerb um den diesjährigen ukrainischen Theaterpreis antritt. Im kontrastreichen Mix aus Folklore, klassischer Musik, Rap und Punk greift die Arbeit nicht nur anhand der Vergiftung des Bodens durch Kampfmittel die ökologische Katastrophe des russischen Angriffskrieges auf. Eine der Zuschauerinnen im Lysa Ukrainka Theater ist die Kiewerin Viktoria Spaschenko.
There is a very big difference between being afraid.
Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Angst und Furcht. Furcht ist normal, eine gesunde Reaktion unseres Nervensystems. Aber Angst zu haben, ist eine spirituelle Entscheidung. Ehrlich gesagt, ich glaube, die Menschen hier haben keine Angst, weil sie es so entschieden haben. Und ich glaube auch, der Sieg der Ukraine ist jetzt schon eine Tatsache, die allerdings erst mit der Zeit sichtbar wird.
on the ground. Yeah.
Bravery is Ukrainian brand. Tapferkeit ist eine Marke aus der Ukraine. So stand es schon 2022 stolz auf Plakaten. Die mittlerweile legendäre Resilienz der Bevölkerung ist allerdings auch ein Lernerfolg, den das Land etwa mit dem Baltikum und mit Finnland teilt. Während die politische Weltbühne Fiktionen performt, öffnen die Kiewer Theater den Blick auf einige emotionale, metaphorische und symbolische Wahrheiten des Krieges.
Starke Stimmen übers Theatermachen im Krieg, Eberhard Spreng berichtete vom wichtigsten ukrainischen Theaterfestival aus Kiew. Das Literaturhaus Leipzig schlägt Alarm. Nach über 30 Jahren erfolgreicher Arbeit droht ausgerechnet dem Literaturhaus der Buchstadt Leipzig die Schließung. Ein Haus, das noch nie institutionell gefördert wurde und bis jetzt aus Überhängen des DDR-Kulturministeriums finanziert wurde. Unglaublich. Das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels, die FAZ und unser Deutschlandfunk Büchermarkt haben darüber berichtet und wir wollen den Blick jetzt weiten auf die Situation der anderen Literaturhäuser. Besteht da akute Ansteckungsgefahr? Wir fragen nach bei Hauke Hückstedt, dem Leiter des Literaturhauses in Frankfurt am Main und Vorstandsvorsitzenden des Netzwerks der Literaturhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Guten Abend, Herr Hückstedt.
Guten Abend, Frau Bürger.
Im Netzwerk sind 15 Literaturhäuser zusammengeschlossen. Die ersten gibt es seit Ende der 80er Jahre. Trotz Pandemie, trotz Preis- und Tarifsteigerungen haben bislang alle überlebt. Ist Leipzig ein Sonderfall oder steht auch anderen Literaturhäusern das Wasser bis zum Hals?
Das Wasser steht etlichen Häusern, wenn nicht allen bis zum Hals. Wir haben darauf vor 2 Jahren aufmerksam gemacht mit einem großen Appell. Es scheint so, dass es strukturell bedingt ist natürlich. Die Literaturhäuser sind zum großen Teil Gründungen, Sie haben es eben schon angedeutet, der späten 80er, vor allem der frühen 90er Jahre. Es gibt auch noch spätere Gründungen, aber in dieser Zeit kam diese Institutionalisierung der Literaturvermittlung auf, für die Deutschland und auch Österreich und die Schweiz wirklich weltweit berühmt sind. Aber es folgten darauf eben auch die Jahrzehnte, in denen die Kassen knapper wurden und es gab eigentlich kein Mitwachsen mit den Anforderungen. Und das spüren wir jetzt. Also es gibt etliche Häuser, da kann man Frankfurt am Main nicht ausnehmen, Hamburg viele Häuser, Köln, wo der Zuschuss meistenteils kommunal nicht mitgewachsen ist. Hm. Und das rächt sich jetzt. Also da gibt es Häuser, die jetzt über 20 Jahre keine Zuschusserhöhung hatten oder nur mäßige Anpassungen.
Das Netzwerk der Literaturhäuser hat ja bereits im Februar 2023 einen Appell an die Kulturbehörden der drei Länder gerichtet und die Ausweitung und Verstetigung der finanziellen Förderung von Literaturhäusern gefordert. Welche Antworten gab es denn auf diesen Appell? Also hat sich da irgendwas bewegt?
Ja, tatsächlich. In einigen Kommunen hat sich sehr viel bewegt. Das ist eben sehr abhängig dann auch von den Kulturdezernaten, von den Ämtern dort vor Ort. Ich meine sagen zu dürfen, dass in Stuttgart sehr schnell reagiert wurde. Sehr schnell kam man ins Gespräch. Mit etwas Verzögerung gab es auch in Hamburg schlussendlich eine Zuschusserhöhung. Auch in Köln war man und kam man ins Gespräch. Auch in München hat man sich bewegt. Von vielen anderen Städten, auch hier wieder Frankfurt ganz hinten, war gar nicht zu hören und ist bis heute nicht zu hören.
In Literaturhäusern, da trifft man auf Literaturnobelpreisträger, aber eben auch auf noch ganz unbekannte Autorinnen und Autoren. Aber die Häuser erfüllen ja noch viel mehr Aufgaben, die der Gesellschaft zugutekommen. Was wird denn da von Seiten der Politik unterschätzt und übersehen?
Es gibt leider etwas, was an Geisterfahren erinnert. Oder auch Geistesabwesenheit. Also die Politik hat die Literatur nicht so recht auf dem Schirm. Das ist umso frappanter, als die neue Rechte die Literatur sehr wohl auf dem Schirm hat und ganz genau weiß, dass das in deren Augen ein Zugang ist in die Köpfe der Menschen. Es wird übersehen, dass alles, was Lesen, Lesekompetenz, Diskussionsbereitschaft, Differenzierungsvermögen betrifft, am Ende und am Anfang mit der Sprache beginnt und die wird eben in Literaturhäusern gepflegt, das Lesen wird dort vermittelt, das lebendige Erleben und vor allem auch Begegnen von Autorinnen und Autoren findet eben in Literaturhäusern statt. Und das muss man fördern, nicht erst, wenn das Kind im Brunnen ist.
Literaturhäuser wollen und müssen ihre Angebote ja nicht nur halten, sondern eigentlich auch weiter ausbauen, also den Herausforderungen der, der Gegenwart begegnen. Sonst erstarren sie ja in den Konzepten der Gründungsjahre.
Ja, das beschäftigt uns sehr, dass die meisten Häuser nicht, wenn nicht alle, eigentlich nicht entwicklungsfähig sind. Das ist ein Verwalten und Biegen und Jahr für Jahr irgendwie noch hinbekommen. Aber der Druck wird immer größer. Es gibt eben Häuser, die nur noch zu 20-30% überhaupt nur noch von der öffentlichen Hand gefördert sind. Die anderen Mittel müssen erwirtschaftet werden. Das bedeutet, diese Häuser beginnen und schon seit längerem, der Druck nimmt aber zu, agieren wirtschaftlich und müssen natürlich gucken, wie sie Eintrittseinnahmen generieren. Das ist auch gut, aber nur zu teilen. Und im Moment oder seit einigen Jahren ist das nicht mehr gesund. Und so fangen an, die Programme sich zu ähneln, weil die Häuser gezwungen sind, Bücher, Veranstaltungen zu machen, die Kassen füllen. Das heißt, das Randständige, die Vielfalt, die wir eigentlich alle wollen, kann nicht mehr im vollen Maße gewährleistet werden. Wir verlieren an Farben und an Stimmen, weil die Häuser unter derartigem wirtschaftlichen Druck stehen.
Damals, 2023, richtete sich Ihr Appell ja noch an Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Jetzt ist auch Wolfram Weimer Ihr Adressat, beziehungsweise die Verantwortlichen der Kommunen. Was für Signale, was für eine Stimmung nehmen Sie da wahr?
Ja, noch wenig. Also noch wenig. Das war aber unter nahezu allen Amtsinhaberinnen nicht anders. Wir halten das natürlich für einen Fehler. Das Problem ist ja auch, dass die Leistungen, die zumeist kommunal erbracht werden zum Unterhalt der Häuser, sind eben auch freiwillige Leistungen. Das heißt, man muss ohnehin immer bangen, jeder Haushaltsstopp. Ein Ziel ist natürlich, dass die Vermittlung von Lesen, von Literatur, von Büchern, allgemein Lesekultur, auch ein Staatsziel werden müsste, jedenfalls zu teilen. Und das ist eigentlich der große Schritt, den wir erreichen wollen im Gespräch mit dem Bund. Dass auch der Bund sich aktiv beteiligt. Bislang ist es eben keine Sache des Bundes, sondern Sache der Länder, und die Länder können nicht mehr.
Was muss jetzt passieren, um das Literaturhaus in Leipzig zu retten?
Naja, Leipzig ist eine tolle Stadt. Sie hat alles, was eine Großstadt braucht. Die Welt schaut dann nach Leipzig, alle finden Leipzig toll. Es ist unverständlich, warum eine Universitätsstadt, eine Buchmessestadt sich nicht ein Literaturhaus leisten mag. Man muss da klotzen und nicht kleckern. Das ist für Leipzig identitätsstiftend. Es ist das einzige große Haus in ganz Sachsen. Und man sollte auch nicht von dem Überlebensplan, den es da gibt, sprechen. Das sind eben etwa 200.000 Euro. Ich glaube, man sollte etwas größer denken. Man kann, das vergisst die Politik oft, für 400.000 oder 500.000 Euro kann man ein Literaturhaus unterhalten, das einen derartigen Output hat. Das bekommt man in anderen Sparten überhaupt nicht hin. Also eigentlich ist die Vermittlung von Literatur recht wenig kostenintensiv. Das verstehen Politiker offenbar nicht, weil sie selbst nie zu Lesungen gehen. Und es ist aber wichtig, dass die Lesung, das Erleben von Büchern zur Bildungsbiografie von Kindern, von Jugendlichen in unserem Land gehört. Das können sie eben nur in Literaturhäusern erleben.
Hauge Höckstedt, Vorsitzender des Netzwerks der Literaturhäuser. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Höckstedt.
Ja, schöne Grüße nach Berlin.
Fazit: Die Kultur vom Tage setzt jetzt mal auf Walzer, denn gleich geht's um Sissi als Operette.
Thank you.
Die österreichische Kaiserin Sissi gehört spätestens seit den Verfilmungen mit Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm zu den modernen Mythen. Aber in den letzten Jahren sind auch einige neue Filme entstanden, die dem Bild der freiheitsliebenden, der rebellischen und unkonventionellen Frau ein modernes Update gegeben haben. Etwa die Netflix-Serie The Empress, die Kinofilme Corsage oder Sissi und ich. Mal hören, was für eine Sissi und was für ein Franz Josef jetzt in Fritz Kreislers Sissi-Operette am Theater Bremen zu erleben sind. Uwe Friedrich war für Fazit bei der heutigen Premiere. Guten Abend.
Guten Abend.
Beim Blick auf die Besetzung wird es ja gleich schon interessant, denn Sissi wird von einem Bariton verkörpert und Franz Josef von einer Schauspielerin. Was erreicht Regisseur Frank Hilbrich mit diesem Rollenwechsel?
Er erreicht in der Tat, dass man über Rollenklischees und was machen Männer und was machen Frauen üblicherweise und wie reagieren die aufeinander, dass man darüber noch mal ein bisschen anders nachdenkt. Herzog Max in Bayern, der Vater von Sissi, wird auch von einer Frau gespielt, die Mutter Ludovica von einem Mann. Und das ist natürlich auch ein ganz alter Komödientopos. Das gibt's bei Donizetti, das gibt's, wenn wir an Charlies denken, dass man da natürlich auch wirklich Funken draus schlagen kann, wenn Ludovica zu ihrem Mann sagt, nein, du kannst mich nicht küssen, ich bin ja noch nicht mal rasiert, und dabei in einer riesigen Krinoline steckt. Und Herzog Max in Bayern, das ist Ulrike Meyer in einer viel zu großen Lederhose, da eben auf Mann macht, aber deutlich sichtbar eine Frau ist. Das schüttelt das alles schon nochmal ordentlich durcheinander. Dadurch nochmal verstärkt, dass die Originalmusik von Fritz Kreisler, die weitgehend gespielt wird, nochmal ergänzt wird durch Chansons von Georg Kreisler, dass also alle Figuren dann noch so ein böses, zynisches, gemeines Chanson in der Mitte oder immer wieder diese Kreisler-Handlung unterbrochen wird für diese Chansons. Sehr österreichisch. Mhm.
In den alten Sissi-Filmen wird so ja so eine heile Alpenwelt und glückliche Zeit der Monarchie, man kann sagen, herbeifantasiert. Wie sieht das jetzt in Bremen aus?
Das Bühnenbild stammt von Volker Thiele. Wir haben tatsächlich eine Alpenidylle, die ist aber nur gemalt, ganz offensichtlich, auf Vorhänge, auf Rollos. Die werden immer mal wieder hochgezogen mit großem Witz, großem Sinn für Timing, zum Schluss dann auch wütend runtergerissen, dekonstruiert, zerstört, aber sehr liebevoll, weil gleichzeitig auch die Klischees der Operette weiterhin bedient werden. Also wir haben ein Ballett mittendrin. Wir haben ganz viel eben Walzerseligkeit. Wir haben diese ungeheuer schmelzende Musik, die am Rande des Kitsches ist, aber dann auch wahre Momente bringt. Also dann sieht es mal ein bisschen aus wie The Sound of Music oder eben wie Heimatfilme, aber immer wieder treten die Figuren auch aus ihren Rollen raus und kommentieren das. Sie haben schon gesagt, Sissi ist so Populärkultur. Es gibt auch diese Bulli Herbig, Franz, Sissi, und dann sagen die, jetzt ist genug. Das wird dann auch sofort wieder abgebrochen.
Fritz Kreisler hat für die Sissi-Operette seine größten Hits bearbeitet, auch sein sehr populäres Liebesleid, Liebesfreud.
Dein Kuss hat mir den Frühling gebracht, denk an dich bei Tag und bei Nacht, denk an dich, immerzu, all mein Träumen bist nur du.
Gehst du eines Tages von mir, geht auch meine Sehnsucht mit dir. Herbstwind wird die Blätter verwehen, unsere Liebe wird bestehen für immer mehr.
Schmelz und Kitsch, die Stichworte sind gerade schon gefallen, Uwe Friedrich. Wie fanden Sie den Abend musikalisch?
Wunderbar, das waren Fabian Düberg als Prinz von Thurn und Taxis und Elisa Birkenhayer als Helene. Die haben eben dieses Liebesfreud und Liebesleid. Und an all diesem Wirklichen und Falschen hat dann eine gute Operette immer auch Momente der Wahrheit. Und das ist genau in diesem Liebesleid. Das ist wirklich rührend, wie die das singen und wie die das machen. Stefan Klingele dirigiert das. Der ist hinter der Spielfläche, die Spielfläche sehr weit in den Zuschauerraum gezogen. Der ist dahinter, kommt dann auch immer mal wieder vor, um die Georg-Kreisler-Chansons zu begleiten. Auch wie er das spielt, da merkt man, dass er da auch wirklich Spaß dran hat. Er ist ja derjenige, der in dieser sensationellen Ulrike Schwab-Salome sich vom Podium schmeißen lässt und dann dirigiert die. Überhaupt kein typischer Dirigent, sondern der ist sich dafür nichts zu schade, kommentiert auch seine eigene Tätigkeit. Großartig Susanne Schrader als Erzherzogin. Gehen Sophie, die virtuos grimassierend in ihren Widerwillen über den Zerfall ihrer wirklichen Macht und Arvid Fagerfjell auch in Riesenkrinoline eine hinreißende Sissi. Und irgendwann ist auch überhaupt nicht mehr wichtig, ob jetzt Männer, Frauen, Männer, sondern es werden Rollen und Menschen überzeugend auf die.
Ich versuche es noch mit einer weiteren Frage zu Regisseur Frank Hilbrich, der ja auch künstlerischer Leiter der Musiktheatersparte am Theater Bremen ist und da eben konsequent die Neubefragung des Repertoires verfolgt. Wie ist das? Fällt das dem Publikum?
Die haben gejubelt, das gesamte Publikum von jungem, sagen wir mal genderqueer, non-binärem Publikum bis zum an die 80 Jahre alten Abonnenten, die standen wie ein Mann und haben gejubelt. Ich habe vorher Gespräche gehört, wo Leute um mich herum, ich hatte so Honoratioren, einen Honoratiorenplatz, die sprachen, na, wie das wohl wird. Aber auch die haben hinterher gejubelt, denn am Bremer Theater wird nicht dieses Regisseurs Betroffenheitstheater gemacht, sondern Theater fürs Publikum, das Themen von heute verhandelt. Und das gelingt denen regelmäßig grandios.
Fritz Kreislers Kaiserinnen-Operette Sissi, neu inszeniert am Theater Bremen, für Fazit sehr positiv rezensiert von Uwe Friedrich. Schönen Abend noch.
Danke sehr.
Wir nähern uns dem 150. Geburtstag des Dichters Rainer Maria Rilke am 4. Dezember. Die Feuilletons haben schon mit dem Feiern begonnen. Die Kulturpresseschau heute von und mit Florian Werner.
Hand aufs Herz. Wann haben Sie zum letzten Mal ein Gedicht von Rainer Maria Rilke zitiert? Johanna Adoyan von der Süddeutschen Zeitung ist jedenfalls überzeugt, das Bewusstsein für das literarische Erbe des Landes scheint in den vergangenen Jahren zunehmend in Vergessenheit zu geraten. Anders im englischsprachigen Raum. Dort, schreibt Adoyan, gilt Rainer Maria Rilke offenbar weniger als Dichter, denn als Lebensratgeber. Als jemand, dessen Sätze man sich fabelhaft auf Post-its schreiben und neben den Badezimmerspiegel hängen kann. Die Sängerin Lady Gaga ließ sich ein Rilke-Zitat auf ihren Oberarm tätowieren. Die Talkmasterin Oprah Winfrey bezeichnete ihn als ihren Lieblingsphilosophen. Aber woran liegt's? Liest sich Rilke auf Englisch womöglich besser, griffiger, sexier als im Original? Nach einer Analyse ausgewählter Fallbeispiele kommt Adoyan zu dem Schluss, im Englischen hat Rilke auf jeden Fall einen anderen Ton. Es ist der Ton eines Philosophen der Einsamkeit, wie Oprah Winfrey sich ihn nicht besser backen könnte. Und doch dürfen wir, die wir des Deutschen mächtig sind, uns sehr glücklich schätzen, Rilke im Original lesen zu können. Denn die Schönheit seiner Sprache ist unübersetzbar groß. Ebenfalls sehr schön ist die Sprache des britischen Dramatikers Tom Stoppard, der am Samstag im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Eine höhere Ehre kann es nicht geben, als den eigenen Namen als Eintrag im Oxford English Dictionary wiederzufinden, schreibt Mara Delius in ihrer Würdigung des Dichters in der Welt. Stoppardian findet sich im englischen Wörterbuch seit 1978. Es bedeutet so viel wie eine clevere Mischung aus intellektuellem Wortwitz, Situationskomik und philosophischer Reflexion. Naja, sagte Tom Stoppard in einem Interview vor ein paar Jahren auf sein Leben zurückblickend, es meint auch zu viele Ideen auf einmal. Stoppard verfasste nicht nur mehrere Dutzend Theaterstücke, sondern arbeitete auch an zahlreichen Filmdrehbüchern mit. Unter anderem war er an der Indiana-Jones-Reihe und Star Wars beteiligt. Für Shakespeare in Love erhielt er einen Oscar. Tom Stoppard war eine Ausnahmeerscheinung, schreibt Delius, hochintellektuell und populär zugleich. Als am Samstag bekannt wurde, dass Tom Stoppard verstorben ist, meldeten sich mit Kondolenzbekundungen einerseits die altehrwürdigen Theatergesellschaften, andererseits Mick Jagger. Stoppardian meint auch das, mit einem Wimpernschlag entgegengesetzte Welten in eine bringen. Keinen Wimpernschlag, nur das Klicken einer Kamerablende benötigt die Fotografin Isolde Ohlbaum, um ihre meisterhaften Porträts von Schriftstellerinnen und Autoren einzufangen. Nun ist von ihr im Verlag Schirmer und Mosel ein fotografisches Langzeitporträt von Peter Handke erschienen. Insgesamt 150 Bilder. Was ist so besonders schön an dem Foto, auf dem Peter Handke seine Brille aus dem Pool hält, 1989 in Lucca? Fragt Judith von Sternburg in der Frankfurter Rundschau angesichts eines der Fotos und gibt sich gleich selbst zur Antwort. Nicht nur, dass die Sonne scheint und man die Wärme der Steinumrandung spürt, besonders schön ist vielmehr, dass Handke, die Haare schon nass, überhaupt mit Brille baden gegangen ist. Fast 50 Jahre lang begleitete die Fotografin den Dichter in öffentlichen und privatesten Situationen. Im Verlauf des Bandes wird allerdings immer klarer, schreibt von Sternburg, dies ist viel weniger ein Buch über Handke als über die Fotografin Ohlbaum, die in dem Autor ein ideales Modell gefunden hat. Man sieht ihm beim Älterwerden zu, aber nicht wie einem Dichter, sondern wie einem Mann, der schon 1975 eine Handke-Frisur trägt.
Florian Werner mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht und rein in den 1. Dezember.